Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, beim heutigen Sonntag bin ich auf eine Person gestoßen, die uns über die Gegenwart Gottes gut aufklären kann, die nicht nur über die Gegenwart Gottes etwas lehren kann, sondern die die Gegenwart Gottes erlebt hat. Es handelt sich um eine Person aus dem Alten Testament, um Jakob. Ich lese uns vor aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 28, die Verse 10 bis 22. 1. Mose 28, die Verse 10 bis 22. Jakob zog aus Beerscheba weg und ging nach Haran. Er kam an einen bestimmten Ort, wo er übernachtete, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen von den Steinen dieses Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und schlief dort ein. Da hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand oben und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich unaufhaltsam ausbreiten, nach Westen und Osten, nach Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen werden alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Ich bin mit dir. Ich behüte dich, wohin du auch gehst, und bringe dich zurück in dieses Land. Denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sagte: Wirklich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Furcht überkam ihn und er sagte: Wie ehrfurchtgebietend ist doch dieser Ort. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und das Tor des Himmels. Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er unter seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Steinmal auf und goss Öl darauf. Dann gab er den Ort den Namen Bethel, Gotteshaus. Früher hieß die Stadt Luz. Jakob machte das Gelübde: Wenn Gott mit mir ist und mich auf diesem Weg, den ich eingeschlagen habe, behütet, wenn er mir Brot zum Essen und Kleider zum Anziehen gibt, wenn ich wohlbehalten heimkehre in das Haus meines Vaters, und der Herr sich mir als Gott erweist, dann soll der Stein, den ich als Steinmal aufgestellt habe, ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir schenkst, will ich dir den zehnten Teil geben. Drei gewaltige Wahrheiten sind es, auf die ich in dem Text gestoßen bin. Und das erste ist eine Offenbarung der Gegenwart Gottes. Jakob hat eine Offenbarung der Gegenwart Gottes. Er sagt: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Wenn Gott sich uns nicht mitgeteilt hätte, wüssten wir nichts über ihn. Wir hätten menschliche Vorstellungen. Der eine würde sich dieses Bild Gottes ausmalen, der andere ein anderes. Wir wären auf blühende Fantasie angewiesen, wüssten aber nie, ob diese Fantasie auch der Wirklichkeit Gottes entspricht. Offenbarung heißt, Gott teilt sich mit. Er tritt aus der Verborgenheit ins Licht, sodass wir ihn sehen können. Und er offenbart sich uns in seinem Wesen. Das hat auf eine dramatische Weise Jakob erlebt. In einem Traum. Die Engel Gottes stiegen herauf und hernieder auf dieser Treppe oder in anderer Übersetzung dieser Himmelsleiter. Er war überrascht davon, weil er hatte nicht damit gerechnet, dass die Gegenwart Gottes da ist. Auch wir haben Versprechungen über die Gegenwart Gottes. Zum Beispiel hat Jesus uns die Verheißung gegeben: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist eine Offenbarung. Er will seine Gegenwart uns schenken, und zwar alle Tage, nicht nur, wenn wir uns geistlich fühlen, nicht nur, wenn wir an bestimmten geistlichen Orten sind, zum Beispiel in der Gemeinde oder im Hauskreis oder im Gebet, sondern er sagt, ich bin bei euch alle Tage und das bis ans Ende der Welt. Oder wir haben eine andere Verheißung der Offenbarung Gottes, wo zwei oder drei beisammen sind, da bin ich mitten unter euch. Das, was Gott verspricht, meint er ernst. Er teilt sich uns mit, er bindet sich an bestimmte Zusagen. Eben diese zwei oder diese drei Gläubigen, gar nicht mal eine riesige Menge, besonders jetzt in der Corona-Zeit, wo ja manche Leute auch zu Hause sind und da vielleicht nur einer sitzt und nicht mal zwei oder drei. Aber auch da ist der Herr mitten unter euch, mitten bei ihnen. Oder wir haben eine Verheißung, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Gott offenbart sich uns, das heißt, er teilt sich mit. Und er teilt sich mit im gottesdienstlichen Geschehen. Wenn man an den urchristlichen Gottesdienst denkt, dann schreibt der Apostel Paulus, jeder hat etwas, jeder bringt etwas mit. Da ist von verschiedenen Gaben die Rede, von den Gaben des Heiligen Geistes. Aber auch von der Glaubenskraft. Da ist auch die Rede vom Wort Gottes, das Wort Gottes, in dem sich Gott uns wirklich mitteilt, wo wir ihn erleben können. Er offenbart sich in seinem Wort. Und das Wort Gottes ist so vielfältig. Im Wort Gottes finden wir für jede Lebenssituation die entsprechende Wahrheit. Der zweite Punkt ist die Erfahrung der Gegenwart Gottes. Dass Gott da ist, heißt noch nicht, dass wir ihn auch erleben. Besonders in der Auseinandersetzung des Katholizismus mit der Reformation und später innerhalb der Reformation ging es um den richtigen Glauben. Und der richtige Glaube war das richtige Bekenntnis. Das war das, was zum Wort Gottes passte. Aus der Zeit des Luthertums, danach folgte die sogenannte Orthodoxie. Und in der Orthodoxie spielt es eine noch größere Rolle, bis ins Kleinste alles richtig zu definieren und gegen Irrlehre abzugrenzen. Aus der Orthodoxie einem Anliegen, den rechten Glauben zu sichern, ist dann aber eine Erstarrung gekommen. Es war viel Kopfglauben, viel Richtigkeit, aber wenig Erfahrung. Die Bewegung, die dann diese Antwort auf die Orthodoxie hatte, war der Pietismus. Es waren Leute wie August Hermann Francke in Halle oder Philipp Jakob Spener in Frankfurt, im 18. Jahrhundert, die etwas wiederentdeckten, was man die Herzensfrömmigkeit nannte. Also dass bei aller Richtigkeit des Bekenntnisses der Glaube nicht rational blutarm bleibt, sondern dass er lebendig ist, dass er mit Erfahrungen durchsetzt ist. Es ist notwendig, nicht nur das Richtige zu bekennen, sondern Erfahrungen mit Gott zu machen, mit seiner Gegenwart. Und da nicht nur im christlichen Bereich, sondern in unserem ganz normalen Alltag. Wo erfahren wir die Gegenwart Gottes? Ich denke, wenn wir sensibel sind, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die Gegenwart Gottes richten, werden wir überrascht sein, wo und wie häufig er bei uns ist in den unterschiedlichen Situationen unseres Alltags. Und der dritte und letzte Punkt, die Abhängigkeit von der Gegenwart Gottes. Ich denke da insbesondere an junge Nachfolger, die ja irgendwann, wenn sie die Schule hinter sich haben, eine Entscheidung treffen müssen. Soll ich studieren? Soll ich eine Berufsausbildung machen? Vielleicht auch, wenn junge Männer auf eine Frau stoßen, die ihnen gefällt, soll ich die heiraten? Und was mir auffällt ist, dass die meisten jungen Nachfolger nach eigenem Gutdünken entscheiden. Und ich mache jetzt eine erschreckende Aussage. Nach dem eigenen Gutdünken zu entscheiden, ist heidnisch. Aber es betrifft nicht nur junge Nachfolger. Wie treffen wir generell unsere Entscheidungen? Den Beruf, den wir gewählt haben, wenn wir an einem Ort sind und denken, ja, es könnte uns ein Ortswechsel gut tun. Ist da Gott mit eingebunden? Wollen wir seine Führung oder handeln wir rein nach rationalen Gründen? In welchen Urlaub fahren wir? Besonders jetzt, wo man eben nicht überall hinfahren kann, ist es nicht nur wichtig zu sagen, okay, da ist es sicher, da gehe ich hin, sondern was ist die Führung Gottes? Das gilt auch für den Umgang mit Hab und Gut. Wir können mit dem Geld, mit dem, was wir besitzen, nicht einfach so umgehen, wie wir wollen. Denn wir sind nicht Besitzer. Wir sind nur Verwalter. Gott hat es uns anvertraut, sodass wir es in seinem Sinne verwenden. Ich denke an eine Person, die mich sehr fasziniert, was die Gegenwart Gottes angeht. Und das ist der größte Prophet des Alten Testamentes, Mose. Von ihm schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes im 11. Kapitel und im 27. Vers, er lebte wie einer, der den Unsichtbaren sieht. Er hat ihn nicht immer gesehen, aber er lebte wie einer, der den Unsichtbaren sieht. Mit anderen Worten, er hatte Gott stets vor Augen. Für ihn war Gott eine immerwährende Realität. Ob er sich fromm fühlte, ob es besonders geistlich zuging oder ob es eben ein ganz normaler Alltag war. Gott war der nicht wegzudenkende, allgegenwärtige Faktor in seinem Leben. Und ich denke, das, was Mose erlebt hat, das, was Jakob erlebt hat, das können auch wir und sollen auch wir erleben. Das heißt, wir müssen zurückkehren zur Gegenwart Gottes. Dass wir uns bewusst machen, er hat es versprochen. Und wenn er etwas versprochen hat als Gott, dann bricht er sein Wort nicht, sondern er meint es ernst. Wir müssen zurückkehren zur Erfahrung Gottes, damit unser Glaube nicht eine Philosophie oder eine Weltanschauung bleibt, wie es davon wimmelt in dieser Welt. Der große Unterschied zwischen allen Weltanschauungen zum Christentum ist der, wir haben einen Gott, der lebt und der sich bezeugt. Und das Letzte, wir müssen zurückkehren zur Abhängigkeit von Gott. Jesus hat es uns vorgemacht in seinen Erdentagen als Mensch. Er hatte eine unglaubliche Nähe zum himmlischen Vater und er hatte sie nur durch eins, durch absolute Abhängigkeit. Wie viel ist uns die Gegenwart Gottes wert? Sind wir bereit, den Preis zu bezahlen, um diesen unvorstellbaren Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der unauslotbar ist, der sich als himmlischer Vater uns offenbart, als jemand, der der Anfang unseres Lebens ist, der uns Schutz und der uns Versorgung geben will, wie viel ist er uns wert? Und wenn er einen unaussprechlichen Wert hat, dann sind wir auch bereit, jeden Preis dafür zu zahlen. Amen.